Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Eine Therapeutin begleitet gestern einen gefährlichen Vergewaltiger und wird heute tot aufgefunden. Der Experte für Strafvollzug spricht von einer neuen Dimension und sagt:
Gefährliche Straftäter dürfen die Anstalt nicht verlassen und ungefährliche Straftäter verlassen die und machen keine schwerwiegenden Straftaten. Also es muss etwas in der Gefährlichkeitsbeurteilung falsch gelaufen sein.
Die USA und Russland sprechen von einer neuen Friedenskonferenz für Syrien, noch bevor sie sich bei den Chemiewaffen geeinigt haben, die Knackpunkte bei den Verhandlungen in Genf. Und die Gefahr durch Wirtschaftsspionage.
Auf den einzelnen Privatnutzer haben es die echten Profis in der Regel kaum abgesehen.
NSA und Co. geht es vielmehr um wertvolle Betriebsgeheimnisse. Das Gespräch mit dem Anti-Spionage-Profi. Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Jonas Bischoff.
Bei der Leiche, die in Versoix bei Genf gefunden wurde, handelt es sich um die vermisste Sozialtherapeutin. Das hat die Genfer Justiz bestätigt. Die 34-jährige Therapeutin arbeitete in einer speziellen Abteilung des Genfer Gefängnisses Jean Doulon. Sie begleitete gestern einen Häftling allein in eine bewilligte Therapie. Danach fehlte von den beiden jede Spur. Der Mann verbüßt wegen Vergewaltigung eine 10-jährige Gefängnisstrafe. Wo er sich zurzeit aufhält, ist nicht bekannt. Unterdessen suspendierte der Genfer Regierungsrat Pierre Modet alle derartigen Sachurlaube. Zugleich kündigte er eine Administrativuntersuchung an. Der Bundesrat ist gegen eine nationale Erbschaftssteuer. Er empfiehlt, eine entsprechende Initiative abzulehnen. Diese sieht vor, Erbschaften über 2 Millionen Franken mit einem Steuersatz von 20% zu belasten. Die finanziellen Auswirkungen seien ungewiss, begründet der Bundesrat. Zudem würden Erbschafts- und Schenkungssteuern traditionell in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone liegen. Der Bundesrat will einen zweiten Straßentunnel durch den Gotthard bauen, aber in jede Fahrtrichtung nur eine Spur öffnen. Nun muss das Parlament die Vorlage des Bundesrats für die zweite Gotthardröhre behandeln. Die zweite Röhre sei nötig, um während der Totalsanierung in den 2020er Jahren den Betrieb des Gotthard-Straßentunnels aufrechtzuerhalten, so der Bundesrat. Es solle aber nicht mehr Kapazitäten geben für den Verkehr. Der Bundesrat hat Philipp Metzger zum neuen Direktor des Bundesamts für Kommunikation gewählt. Metzger wird am 1. Januar 2014 Nachfolger von Martin Dummermuth, der ins Bundesamt für Justiz wechselt. Der 49-jährige Philipp Metzger ist zurzeit stellvertretender Direktor der Internationalen Fernmeldeunion ITU. In der Aargau-Gemeinde Walbach am Rhein dürfen die Einwohner wieder Früchte und Gemüse aus ihren Gärten essen. Die Gemeindeverwaltung hatte zunächst davon abgeraten, nachdem letzte Woche über Teilen der Gemeinde Ruß aus einem süddeutschen Recyclingwerk niedergegangen war. Weitere Laboranalysen hätten gezeigt, dass der Boden in den betroffenen Gebieten nur gering belastet sei. Auch der Dioxingehalt liege unter dem Grenzwert. Im Prozess um die Vergewaltigung einer Studentin in Indien sind die vier volljährigen Angeklagten als Mörder zum Tod verurteilt worden. Die vier Täter hätten ein bestialisches Verbrechen begangen, begründen die Richter ihren Entscheid. Die vier Männer hatten mit zwei weiteren Tätern die 23-Jährige im Dezember in einem Kleinbus entführt, vergewaltigt und so stark verletzt, dass sie zwei Wochen später starb. Die Verteidiger wollen Berufung einlegen. Immer mehr Flüchtlinge aus Syrien versuchen, mit Booten nach Europa zu gelangen. Wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilt, sind so allein in den letzten 40 Jahren 3.300 Syrer nach Italien geflogen. Darunter auch 230 unbegleitete Kinder. Die meisten der Bootsflüchtlinge begannen die Überfahrt in Ägypten, einige auch in der Türkei, wie ein UNHCR-Sprecher sagte. In der irakischen Stadt Bekuba sind bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Moschee mindestens 30 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Laut der Polizei sind unter den Opfern sowohl schiitische als auch sunnitische Gläubige, die sich zum gemeinsamen Freitagsgebet versammelt hatten. Wer den Anschlag verübt hat, ist bisher nicht bekannt. Dem Schweizer Tennis-Davis-Cup-Team ist in Neuenburg der Auftakt gegen Ecuador gelungen. Stanislas Wawrinka gewann gegen Emilio Gomez 6:4, 6:3 und 6:3. Im zweiten Einzel spielt Marco Chiudinelli zurzeit gegen Julio César Camposano. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.038 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.365 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,75 gehandelt, der Dollar zu 93 Rappen 18. Das Wetter? Heute Abend ist es meist trocken. Morgen zeigt sich in den Bergen und vor allem im Süden ab und zu die Sonne. Im Flachland fällt etwas Regen. Im Norden gibt es rund 19 Grad, im Süden 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Eine tote Therapeutin und viele offene Fragen, der schwierige Umgang mit gefährlichen Straftätern. Zwei Großmächte und viele ungeklärte Details, der schwierige Umgang mit Assads Chemiewaffen. Zwei Nachbarn und viele Animositäten, die russisch-georgischen Beziehungen.
So richtig von guten Beziehungen kann man nicht sprechen. Wir haben keine diplomatischen Beziehungen mit Russland, weil 20% unseres Territoriums okkupiert ist.
Sagt uns die georgische Außenministerin. 4 Todesurteile und 100.000 offene Verfahren. Indiens Umgang mit Vergewaltigungen. Weiter. Was tun gegen Wirtschaftsspionage? Die Frage zum NSA-Skandal. Was tun gegen unbezahlte Überstunden? Die Frage zu immer flexibleren Arbeitszeiten. Und wie Geld verdienen? Die Frage zur Zukunft der Werbung. Echo der Zeit. Seit gestern Mittag wurde ein verurteilter Vergewaltiger und die Therapeutin, die ihn begleitete, vermisst. Heute nun wurde die Leiche der Frau gefunden. Vom Vergewaltiger fehlt jede Spur. Sascha Buchbinder mit den bisherigen Erkenntnissen.
Ein Häftling hat offenbar gestern bei einem Freigang seine 34-jährige Therapeutin ermordet und ist untergetaucht. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen 39-jährigen deutsch-schweizerischen Doppelbürger, der in der Schweiz und in Frankreich wegen mehrfacher Vergewaltigung zu insgesamt 20 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Der Mann saß im Genfer Gefängnis Jean Dolan in einer Spezialabteilung, die Täter mit schweren Persönlichkeitsstörungen auf eine allfällige Freilassung vorbereitet. Eine mögliche Freilassung kam für den Vergewaltiger 2015 in Frage. Teil der Vorbereitung war eine Reittherapie. Vor 10 Tagen war der Mann deshalb erstmals außerhalb des Gefängnisses unterwegs. Gestern sollte eine zweite Sitzung stattfinden. Als der Häftling und seine Begleiterin um 11 Uhr nicht mehr auftauchten, schlugen die Behörden Alarm. Warum der Gewaltverbrecher nur von einer Frau begleitet wurde? Die Genfer Regierung blieb gestern die Antwort schuldig und verwies auf die angeordnete Untersuchung. Einzig der Leiter der Genfer Universitätsklinik, Bertrand Levra, erklärte: Die getötete Mitarbeiterin sei sehr kompetent und auch erfahren gewesen. Sie habe bereits mehr als 200 Freigänge begleitet. Das Verbrechen fällt in die heiße Phase des Genfer Wahlkampfs. Ein Wahlkampf, bei dem Sicherheit ohnehin ganz oben auf der Agenda steht. Zum Beispiel, weil das Personal in Jean Dolan diesen Frühling gegen seine Überlastung demonstriert hat. Grund dafür, das Gefängnis wäre für 370 Häftlinge gebaut, hat aber mehr als 800 Insassen. Der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Mode reagiert nun entschlossen.
À la suite de la connaissance de cet effroyable drame.
Als Folge dieses schrecklichen Verbrechens habe er sämtliche Freigänge in allen Genfer Anstalten gestrichen. Außerdem verwies Mode auf den Fall Marie. In der Watt nämlich hat wohl ebenfalls ein Häftling bei der Vorbereitung auf seine Entlassung eine Frau getötet. Vielleicht, so Mode, stimme ja in der Romandie grundsätzlich etwas nicht im Strafvollzug.
Aus Genf der Bericht von Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder. Benjamin Brecker lehrt Strafvollzugsrecht an den Universitäten Bern und Lausanne. Ich habe ihn gefragt: Was ist bei diesem Freigang in Genf schiefgelaufen?
Es ist eine neue Qualität im Schweizer Strafvollzug, dass bei einem Freigang eine Mitarbeiterin durch einen Insassen getötet worden ist. Ich kenne das Dossier nicht, aber es muss wirklich etwas in der Beurteilung der Gefährlichkeit dieses Straftäters falsch gelaufen sein. Gefährliche Straftäter dürfen die Anstalt nicht verlassen und ungefährliche Straftäter verlassen die und machen keine schwerwiegenden Straftaten. Also es muss etwas in der Evaluation, in der Gefährlichkeitsbeurteilung falsch gelaufen sein.
Kann denn ein Straftäter seinen Gutachter, seine Gutachterin systematisch täuschen?
Das ist die ganz große Schwierigkeit. Diese Straftäter, Sexualdelinquenten, aber auch Gewaltdelinquenten haben ja psychische Erkrankungen, die im Zusammenhang mit der Tatbegehung stehen, sehr häufig, und deshalb haben sie auch eine Therapie, und vielfach sind sie sehr manipulatorische Persönlichkeiten einerseits und haben durch langjährige Therapien im Strafvollzug auch gelernt, etwas vorzuspielen, das nicht der Realität entspricht. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste heute zu erkennen, hat die Person Fortschritte gemacht in der Therapie oder spielt sie uns nur etwas vor.
Der mutmaßliche Täter im Genfer Fall ist ein mehrfach verurteilter Vergewaltiger. Wieso lässt man so einen Mann nicht durch einen Mann begleiten, sondern durch eine Frau?
Ich würde die Frage anders stellen. Wieso konnte er die Strafanstalt verlassen? Er hat ja bewiesen, dass er nach wie vor höchst gefährlich ist. Warum wurde das nicht erkannt? Hatten die Therapeuten eine zu große Nähe zum Insassen? Bei Straftherapien ist immer die Frage des professionellen Handelns im Zentrum und man muss immer eine professionelle, kritische Distanz wahren, obwohl man auch Empathie zeigen muss und eine therapeutische Allianz aufbauen zum Insassen. Und da stellt sich bei mir die Frage, konnte er hier zu den Therapeuten ein Verhältnis aufbauen und dass dann die Professionalität nicht mehr gewährleistet war.
Aber darüber hinaus stellt sich ja schon die Frage, muss es gerade eine Frau sein?
Diese Frage ist berechtigt. Wenn er gefährlich ist, dann geht er mit der Polizei in Handschellen raus. Ist er nicht mehr gefährlich, kann auch eine Frau mit ihm rausgehen. Sie sehen, das ist so ein bisschen die Fragestellung. Es ist natürlich auch richtig, dass wahrscheinlich ein Mann weniger beeinflussbar ist als eine Frau in dieser speziellen Situation.
Gibt es denn in Ihren Augen gewisse Dinge, die sich bei diesen Evaluationen immer wieder als falsch herausstellen?
Da sprechen Sie etwas anders. Er hat einen großen Unterschied in der Westschweizer oder frankophonen Gefängnispsychiatrie zur deutschsprachigen Gefängnispsychiatrie. Der Westschweizer Gefängnispsychiater sieht sich in erster Linie als Therapeut, der dem kranken Insassen zur Seite steht, um seine Krankheit zu lindern. Die deutsche Psychiatrie in den Gefängnissen sieht sich mehr der Justiz verpflichtet und sieht im Insassen einen Rechtsbrecher, und die Therapie soll auf die Rückfallsvermeidung ausgerichtet sein. Und deshalb informiert in der Deutschschweiz der Psychiater die Behörden, Vollzugs- oder Justizbehörden, über alle Veränderungen. In der Westschweiz ist vieles unter dem Abgeheimnis gehalten und der Informationsfluss ist viel weniger ausgeprägt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch im Zusammenhang mit diesem Freigang eine Rolle gespielt hat.
Wie gesagt, der Mann ist mehrfach verurteilt wegen Vergewaltigungen. Hätte der Mann verwahrt werden müssen?
Das ist eine rechtliche Frage. Die Verwahrung ist nach heute geltendem Recht nur dann möglich, wenn eine Therapie aussichtslos ist. Und der Gutachter muss das vor dem Gerichtsentscheid im Gutachten festhalten. Bei diesem Straftäter gibt es keine Therapie, die kurz- oder mittelfristig seine Gefährlichkeit verringert. Stellt das der Gutachter nicht fest, kann der Richter die Person nicht verwahren. Er kann dann nur, aber immerhin, eine Therapie anordnen, welche im geschlossenen Rahmen durchzuführen ist.
Nun hat der Genfer Regierungsrat angekündigt, alle Freigänge aus Genfer Strafanstalten zu suspendieren. Ist das sinnvoll?
Kurzfristig ist das sicherlich eine politisch sinnvolle Maßnahme. Man muss dann aber schauen, wie geht es weiter und welche systemischen Veränderungen müssen entwickelt und gezeitigt werden, um solche schweren Rückfälle zu verhindern. Und das braucht eine genaue Analyse und dann braucht es längerfristige Maßnahmen.
Aber längerfristig kann man ja nicht alle Vergewaltiger einsperren und dann erst wieder rauslassen, wenn ihre Strafe abgelaufen ist.
Das ist richtig, weil Leute einsperren, bis die Strafe abläuft, das ist das Gefährlichste, was man machen kann. Man muss die Leute vorzeitig auf die Freilassung vorbereiten, einerseits, und andererseits auch Straftäter haben gewisse Rechte und sie können dann auch auf dem gerichtlichen Weg ihren Freigang einfordern. Deshalb kann eine solche Urlaubssperre nur eine kurz- oder mittelfristig befristete Maßnahme sein.
Benjamin Brecker lehrt Strafvollzugsrecht an den Universitäten Bern und Lausanne. Die Russen und die Amerikaner sagen, die Verhandlungen über die syrischen Chemiewaffen seien konstruktiv. Tatsächlich sind sie wohl vor allem kompliziert. Es reicht nämlich nicht, wenn man sich in Genf darauf einigt, dass das syrische Regime seine Chemiewaffen abgeben muss. Chancen hat das Ganze nur, wenn bestimmt wird, wer die Waffen wann sammelt, wo sie, durch wen kontrolliert und wie sie vernichtet werden. Zu den entscheidenden Details eines Chemiewaffenabkommens aus Genf, Fredrik Steiger.
Gestern bis spät nachts, seit heute früh erneut viele Stunden, das russisch-amerikanische Treffen in Genf zieht sich hin. Und kein Ende ist in Sicht. Die Müdigkeit ist Außenminister John Kerry und seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov anzusehen. Beide sprechen von fruchtbaren, aber mühsamen Verhandlungen.
We had constructive conversations regarding that, but those conversations are continuing.
Dabei ist man sich im Grundsatz längst einig. Damaskus, aber auch die USA heißen den russischen Vier-Punkte-Plan gut. Syrien soll chemiewaffenfrei werden. Und zwar, was inzwischen auch Lavrov einräumt, sehr rasch.
Make sure that this issue is resolved quickly, professionally, as soon as practical.
Zu reden gibt aber, wie das geschehen soll, unter wessen Aufsicht, an welchem Ort. Und eine ganz zentrale Frage, wie geht die Sichtung, Sammlung und Zerstörung aller Chemiewaffen sicher über die Bühne? Besonders schwierig ist das in einem Land mitten im Bürgerkrieg. Für das, was nun in Syrien geplant sei, gäbe es überhaupt kein Modell, sagt Mark Fitzpatrick, Experte für Massenvernichtungswaffen bei der Strategiedenkfabrik IISS.
There's never been a situation where the international community has attempted to secure, seize and destroy weapons of mass destruction during an ongoing conflict.
Bisher wurden C-Waffen einzig in Friedenszeiten vernichtet. Im Irak geschah es zumindest in halbwegs ruhigen Zeiten und mit voller Kooperation der irakischen Regierung, betonte im Sender CNN der Ex-US-Waffeninspektor Tim Treven.
The Iraqis were very, very, cooperative.
Ob die syrische Regierung ebenso mitmacht, ist ungewiss. Emil Hokayem, Nahost-Experte beim IISS, bezweifelt nämlich, dass Russland genügend Einfluss in Damaskus besitze, um Assads Kooperation für eine rigorose und rasche C-Waffenvernichtung zu erzwingen.
Russia's influence or ability to steer a transition process, if it couldn't restrain Assad on that particular issues.
Das Pentagon in Washington veranschlagte in einer internen Kalkulation, dass 75.000 Soldaten nötig wären, um sämtliche syrischen C-Waffenlagerstätten einzunehmen und zu sichern. Wenn das Assad-Regime dabei hilft, sind es sicherlich weniger, aber immer noch viele. Und dass die syrische Regierung, laut allerdings nicht überprüfbaren US-Angaben, die Giftgasarsenale auf bis zu 50 Standorte verteilte, macht die Sache erst recht schwierig. Wer immer Syriens C-Waffen kontrolliert und sammelt, hauptsächlich wohl Experten der Internationalen Chemiewaffenbehörde in Den Haag, muss geschützt werden. Das sagt Tim Treven, der Praktiker, der die Vernichtung der irakischen C-Waffen überwachte.
How safe in terms of the civil war those sites are, how safe it is to get to them.
Bloß, wer soll hunderte von C-Waffenexperten tätig an Dutzenden von Standorten schützen? Westliche Länder machen klar, Bodentruppen ins Pulverfass Syrien zu schicken, kommt nicht in Frage. In Frage kämen womöglich Damaskus Verbündete, Russland und Iran. Emil Hokayem.
If I'm a rebel commander after this episode, I'm like, send me Russians, more targets, you know, I mean, let me create an even bigger nightmare.
Wenn er ein Rebellenkommandeur wäre, sähe er in russischen oder iranischen Soldaten willkommene Zielscheiben. Müssen daher am Ende UNO-Blauhelme aus Pakistan, Uganda oder Finnland die schwierige Aufgabe als Beschützer wahrnehmen? Und wären Länder überhaupt bereit, Truppen zu stellen? Für Patricia Lewis, die frühere Chefin der UNO-Abrüstungsorganisation, töten chemische Kampfstoffe auf besonders grausame Weise.
It's not just about mass killing, it's a horrific way to die. Loss of consciousness, convulsions, paralysis, respiratory failure.
Und sie seien ebenso grausam, selbst wenn sie gar nicht gezielt eingesetzt, sondern ungewollt auf dem Weg zur Vernichtung freigesetzt würden. Höchste Vorsicht sei also geboten, so Lewis, und zwar bis die letzte syrische C-Waffe zerstört ist.
Aus Genf, Fredrik Steiger. Vier Todesurteile markieren das Ende eines Prozesses gegen ebenso viele junge Männer. Sie haben in Delhi eine 23-jährige Studentin mehrfach vergewaltigt und dabei tödlich verletzt. Der Prozess mag zu Ende sein, der Kampf für die Rechte der Frauen in Indien steht noch ganz am Anfang. Stefan Menschel.
Am Ende kannte die indische Justiz keine Gnade. Das Sondergericht in der Hauptstadt Neu-Delhi verurteilte die vier Angeklagten am Nachmittag wegen Vergewaltigung und Mord zum Tode. Die Männer hatten letzten Dezember eine Studentin in einem Bus entführt und so brutal misshandelt, dass sie an ihren schweren Verletzungen starb. Indische Nachrichtenkanäle berichteten live über die Entscheidung des Gerichts.
the judge has decided that this is the rarest of the rare case and that's why all these four accused deserve a death penalty.
Laut Urteilsbegründung war der Richter nach mehr als 100 Verhandlungstagen von der besonderen Schwere der Tat überzeugt. Deshalb folgte er dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verhängte die Höchststrafe gegen alle vier Angeklagten. Einen fünften, noch minderjährigen Tatbeteiligten hatte ein Jugendgericht im August zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Der mutmaßliche Haupttäter war bereits im März erhängt in seiner Gefängniszelle gefunden worden. Die genauen Todesumstände sind noch immer nicht geklärt. Zahlreiche Demonstranten feierten das Todesurteil vor dem Gerichtsgebäude. Auch die Mutter des Opfers zeigte sich zufrieden. Sie dankte den Beteiligten am Verfahren und erklärte, ihrer Tochter sei mit dem Urteil Gerechtigkeit widerfahren. Noch ist das Todesurteil allerdings nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kündigte bereits an, in Berufung zu gehen. Anders als große Teile der indischen Öffentlichkeit lehnen Frauenrechtlerinnen die Todesstrafe ab. Die Aktivistin Bina Lakshmi Nepram zitiert den Freiheitshelden Mahatma Gandhi, der sagte, Auge um Auge und die Welt wird blind.
An eye for an eye makes the world go blind. These people should have been given life imprisonment. We do not subscribe to the fact that it's death which will deter more rapes in India. We are against death penalty. It takes India to a primitive benchmark and we don't agree to it.
Lebenslänglich wäre ein angemessenes Strafmaß gewesen, findet Bina Lakshmi Nepram. Auch weil durch die Todesstrafe die Zahl der Vergewaltigungen nicht kleiner werde. Darüber hinaus stufe sich Indien durch die Verhängung von Todesurteilen als Demokratie selbst herab. Der Alltag der indischen Frauen bleibt unterdessen gefährlich. Fast täglich wird über neue Fälle sexueller Gewalt berichtet. Nach offizieller Statistik gab es im letzten Jahr fast 25.000 Vergewaltigungen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, da viele Opfer aus Scham oder Angst vor einer Anzeige bei der Polizei zurückschrecken. Nach Ansicht von Aktivistinnen ist das Strafmaß bei Vergewaltigungen daher zweitrangig. Viel wichtiger sei es, sexuelle Gewalt gegen Frauen im ganzen Land konsequent zu verfolgen. Mit dem Fall von Delhi haben die Behörden immerhin gezeigt, dass sie Täter schnell zur Rechenschaft ziehen können. Nicht zuletzt wegen des großen öffentlichen Drucks. Vor indischen Gerichten allerdings sind noch immer mehr als 100.000 Verfahren wegen Vergewaltigung anhängig. Viele davon seit Jahren. Solange diese Fälle nicht auch mit derselben Ernsthaftigkeit bearbeitet werden, wird sich trotz des heutigen Urteils für die Opfer von Sexualstraftaten in Indien nicht viel ändern.
Nur ein paar Tage dauerte der Krieg zwischen Russland und Georgien im August vor 5 Jahren. Aber die Wunden sind noch immer offen. Russland hat noch immer Truppen in Abchasien und Südossetien, den beiden abtrünnigen Gebieten Georgiens. Die Regierung in Tiflis ist vor 1 Jahr angetreten mit dem Versprechen, den Konfrontationskurs mit Russland zu verlassen. Wie weit haben sich die Beziehungen zu Russland seither normalisiert? Das wollte ich erst auf Wüthrich von der georgischen Außenministerin in Bern wissen.
Ich glaube, wir haben in diesem 1 Jahr so ziemlich alles erreicht, was möglich war.
Außenministerin Maya Panchikidze ist stolz auf das, was die Regierung von Premierminister und Milliardär Ivanischvili zustande gebracht hat. Sie ist aber auch Realistin. Erreicht worden sei, was möglich war. Da geht es vor allem um die Wirtschaft. Seit dem Frühling erlaubt Moskau wieder den Import georgischer Waren.
Georgien produziert nicht viel. Das ist Wein und Mineralwasser, was für den russischen Markt interessant ist. Und beide Produkte sind schon auf dem russischen Markt.
Auch das Reisen zwischen Georgien und Russland sei rasch erleichtert worden. Aber
wir sind von guten Beziehungen mit Russland noch weit entfernt. Das sind die positiven Entwicklungen, die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Aber so richtig von guten Beziehungen kann man nicht sprechen. Wir haben keine diplomatischen Beziehungen mit Russland, weil 20% unseres Territoriums okkupiert ist und weil Russland Abchasien und Südossetien als unabhängige Staaten erklärt hat.
Solange diese Besetzung andauere, seien normale Beziehungen nicht möglich, sagt die Außenministerin. Und hier kommt die Schweiz ins Spiel, mit ein Grund, wieso Maya Panchikidze nach Bern gekommen ist. Seit dem Krieg vertritt die Schweiz nämlich die diplomatischen Interessen Georgiens in Moskau und die Russlands in Tiflis.
Das macht sie sehr gut und wir sind der Schweizer Regierung sehr dankbar dafür, dass sie diese Rolle übernommen haben. Aber es gibt noch etwas, wo die Schweiz eine wichtige Rolle spielt, das sind die Genfer Gespräche.
Bei diesen Gesprächen zwischen Russland und Georgien geht es um die schwierigen Fragen, um die russischen Soldaten, die auf georgischem Boden stehen, und um die Flüchtlinge, die nach Abchasien und Südossetien zurückkehren möchten. Die Schweiz bemühe sich sehr, sagt Maja Pandjigice, aber im Moment gäbe es in Genf kaum Fortschritte. Georgiens Außenpolitik hat zwei Fernziele. Zum einen will das Land normale Beziehungen mit Russland, zum anderen will es sich in Europa integrieren.
Georgien hat immer gesagt, dass der europäische Weg der einzige Weg ist für Georgien. Also Richtung Europa, Richtung Europäische Union und Richtung NATO.
Im November will Georgien am EU-Ostgipfel in Vilnius ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterschriftsreif machen. Auch andere Staaten, die früher zur Sowjetunion gehörten, streben solche Abkommen an. Russland versucht das aber zu verhindern. Im August übte es mit Schikanen am Zoll massiven Druck auf die Ukraine aus. Und letzte Woche verhängte es ein Importverbot für Wein aus Moldawien. Verstärkt Russland jetzt vor dem Vilnius-Gipfel auch seinen Druck auf Georgien?
Mit Georgien ist es nicht ähnlich, weil Russland bereits 20% unseres Landes okkupiert und mehr ist vielleicht gar nicht zu holen aus Georgien.
Aber Russland könnte doch wieder georgische Waren boykottieren. Die Außenministerin gibt eine diplomatische Antwort.
Ich hoffe sehr, dass die georgischen Produkte den russischen Markt nicht so schnell verlassen müssen, wie sie ihn betreten haben.
Wenn Georgien so ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet, sinken damit nicht die Chancen, dass Abchasien und Südossetien jemals aus der russischen Obhut zu Georgien zurückkehren.
Das glaube ich nicht. Wir gehen Richtung Europa, wir gehen Richtung NATO und das bringt unserem Land eine bessere Entwicklung. Das wird unser Land zu einer echten Demokratie entwickeln und das wird die Wirtschaft ankurbeln. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn dieses Land attraktiv geworden ist für alle, die darin wohnen, glaube ich, das ist das beste Argument für die Wiedervereinigung des Landes.
Wohlstand, das war die Anziehungskraft, die der deutschen Wiedervereinigung zum Erfolg verhalf. Es ist wohl kein Zufall, dass Maja Pandjigice auf dieses Prinzip setzt. Sie hat in Jena in Ostdeutschland studiert und war später Botschafterin in Berlin. Ob das Rezept auch in Georgien funktioniert, die Außenministerin versucht realistisch zu bleiben.
Ich sag's nicht, dass es leicht wird und ich sag's auch nicht, dass es in 2 Jahren gelingt, aber das ist zumindest die Voraussetzung dafür, dass wir wieder zusammen erleben und uns vertragen in einem Land.
Sagt die georgische Außenministerin gegenüber Auslandredaktor Christoph Wüthrich. Es ist 18.27 Uhr, Sie hören Echo der Zeit von Radio SRF und hier geht es weiter mit der stressigen neuen Arbeitswelt und der mobilen neuen Werbewelt. Der amerikanische Geheimdienst NSA streckt seine Tentakel aus wie eine gigantische Krake. Er greift in alle Kanäle, durch die Informationen fließen. Internet, E-Mails, Telefone, interne Netzwerke. Dabei, das zeigen die Geheimdokumente des Whistleblowers Edward Snowden, begnügen sich die Amerikaner nicht damit, mutmaßliche Terroristen auszuspionieren. Sie nehmen auch Unternehmen ins Visier. Die größte brasilianische Firma, den Ölkonzern Petrobras etwa, oder SWIFT, das Netzwerk, über das ein Großteil der internationalen Finanztransaktionen fließt. Das schürt die Angst vor Wirtschaftsspionage und das wiederum beflügelt die Nachfrage nach dem Schutz gegen solche Spitzeleien. Peter Rost ist Produktchef bei Rode & Schwarz SIT, einer deutschen Firma, die auf Verschlüsselungstechnologie spezialisiert ist. Ich habe ihn gefragt, wie sehr profitieren Sie vom NSA-Skandal?
Wir profitieren in dem Sinne, dass wir natürlich durch die aktuelle Berichterstattung über Ausnutzung von Sicherheitslücken im Bereich der IT stärker auch Anfragen bekommen von Kunden, die bisher noch nicht bei uns eingekauft haben. Unser traditioneller Kundenstamm sind ja Sicherheitsbehörden und sind Betreiber kritischer Infrastrukturen und sind große Industriekonzerne, die ihre IT-Infrastruktur schützen wollen.
Sie beliefern also staatliche Stellen genauso wie private Firmen. Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, die von Organisationen wie der NSA für private ausgeht?
Bei den Angriffen muss man 2 Kategorien eigentlich unterscheiden. Es gibt zum einen Angriffe von Kriminellen, die schrotflintenartig Millionen von Spam-E-Mails verschicken, die beliebte Webseiten identifizieren und dann hoffen, einen möglichst großen Kreis unbedarfter Privatnutzer im Vorbeigehen sozusagen zu erwischen. Das ist die Gefahr, die eigentlich für Privatnutzer ausgeht. Auf den einzelnen Privatnutzer haben es die echten Profis in der Regel kaum abgesehen. gesehen. Da geht es dann eher dahin von Organisationen wirklich an die sogenannten Kronjuwelen, an Entwicklungsdaten, an Betriebsdaten, Betriebsgeheimnisse heranzukommen. Und das sind dann in der Regel gezielte Angriffe, die hochprofessionell durchgeführt werden.
Technologisch versucht man ja immer wieder Daten zu verschlüsseln, aber ich nehme an, eine Organisation wie die NSA kann sowas ganz leicht knacken.
Selbst massiver Einsatz von Entschlüsselungstechnik alleine reicht heute nicht, um eine sauber verschlüsselte Verbindung zu knacken. Es wird in der Regel versucht werden, an den Schlüssel zu gelangen, mit dem verschlüsselt wurde. Und sobald man den Schlüssel hat, kann ich mit komplizierten Algorithmen verschlüsselte Daten auch leicht wieder entschlüsseln. Wenn ich versuche, ohne den Schlüssel zu haben, einen verschlüsselten Datenstrom aufzubrechen, das ist selbst für die leistungsfähigsten Rechner, die Nachrichtendienste heute haben, ein Ding der Unmöglichkeit.
Ihre Firma bietet solche Systeme an. Der rasche technologische Wandel muss bei der Entwicklung solcher Systeme ein Riesenproblem sein. Die Software entwickelt sich ja unglaublich rasch, beispielsweise bei Handys. Wie kann man da schnell genug sein?
Also da haben Sie völlig recht. Die beste Verschlüsselung taugt nichts, wenn sie nicht mit dem technologischen Wandel Schritt halten kann. Gerade für Handyverschlüsselung haben wir zum Beispiel deswegen den Weg gewählt, der gleichzeitig hohe Flexibilität bezüglich der eingesetzten Smartphones verspricht, andererseits aber auch gleichzeitig die höchste Sicherheit verspricht, indem wir nämlich für die Verschlüsselung von Gesprächen gar nicht den Ansatz wählen, das Handy selbst sicherheitstechnisch zu härten, sondern wir sagen, wir verschlüsseln die Sprache bereits da, wo sie entsteht, nämlich im Headset sozusagen. Das heißt, wir haben einen Bluetooth-Zusatzhörer für Smartphones im Programm, der wie ein Headset am Ohr und am Mund direkt die Sprache aufgreift, sie im Headset schon verschlüsselt und dann an ein beliebiges Smartphone schickt. Das Smartphone selbst sieht bereits nur verschlüsselte Sprache und egal wer da eine Schadsoftware drin hat, die das mitschneidet, er bekommt damit nur einen verschlüsselten Datenstrom. Und dann tritt wieder in Kraft, was ich vorhin erwähnt habe, dass nämlich ein derart sauber verschlüsselter Datenstrom auch mit massiver Rechenpower nicht in sinnvollen Zeitabständen zu knacken ist.
Nun bringt der NSA-Skandal zutage, dass Daten von Firmen, von privaten, von staatlichen Institutionen offenbar trotz allem zugänglich sind. Muss man sich denn längerfristig nicht darauf einstellen, dass quasi jede Kommunikation über elektronische Kanäle irgendwie abgefangen werden kann?
Also grundsätzlich ist das so, das war auch für Menschen, die sozusagen Computerfachzeitschriften lesen, nie ein Geheimnis, dass jede E-Mail im Klartext über das Internet geht, dass auch Telefongespräche nicht einzeln verschlüsselt werden. Grundsätzlich geht jede digitale Information durch das Netz und ich muss mir bewusst sein, egal wer es ist, kann durch ein wenig kriminelle Energie oder durch auch die geltende Rechtslage in anderen Rechtsräumen diese Daten einfach mithören, es sei denn, ich verschlüssel sie und muss dann entscheiden, ob ich, sagen wir, mit meinem Wirtschaftsberater diskutiere, soll ich eine Akquisition vornehmen oder machen wir eine Kapitalerhöhung, gehen wir an die Börse. Wenn ich solche Dinge diskutiere, dass die grundsätzlich nicht geschützt sind und ob ich da nicht für solche Gespräche tatsächlich mir Maßnahmen überlege, E-Mail-Verschlüsselung benutze, Handygespräche verschlüssele, um sicherzustellen, dass die Daten unterwegs nicht abgegriffen und einer unberechtigten Verwendung zugeführt werden.
Peter Rost ist Produktchef bei Rohde & Schwarz SIT, einer deutschen Firma, die auf Verschlüsselungstechnologie spezialisiert ist. Flexible Arbeitszeiten klingen attraktiv, aber sie bergen auch ein Risiko, dass Angestellte unter Druck kommen, Überstunden zu leisten, ohne dafür entschädigt zu werden. Der Verdacht auf solche Praktiken hat der Investmentbank Goldman Sachs diese Woche an ihrem Zürcher Sitz den Besuch des Arbeitsinspektors beschert. Ob in diesem Fall Angestellte schlecht behandelt wurden oder nicht, der Druck, gratis Überstunden zu leisten, steigt an vielen Orten. Klaus Bonanomi.
Arbeiten von 8 bis 12 und von 1 bis 5. Einstempeln am Morgen, ausstempeln für die Znüni-Pause. Das war einmal. Heute sind die Arbeitszeiten in vielen Branchen flexibler geworden. Ja, zum Teil haben Angestellte nur noch Zielvorgaben, die sie bis zu einem bestimmten Termin erreichen müssen. Wann und wo sie wie lange arbeiten, das können sie selber einteilen. Eine Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft zeigt, dass 6 von 10 Angestellten in der Schweiz mittlerweile flexibel arbeiten. Dies sei grundsätzlich auch im Interesse der Angestellten, sagt Professor Ulrich Peckruhl von der Fachhochschule Nordwestschweiz, der die Untersuchung verfasst hat. Wer seine Zeit selber einteilen könne, sei zufriedener als diejenigen, bei denen der Takt genau vorgegeben werde.
Ich denke, diese Flexibilität und das vertrauensvolle Arbeitsverhältnis, das wollen beide Seiten. Deswegen muss man vielleicht auch nicht immer jede Minute notieren. Allerdings ist es so, dass für den Arbeitgeber vielleicht eine gewisse Hoffnung da ist, wenn nicht aufgeschrieben wird, dass dann unentgeltliche Mehrarbeit geleistet wird, ohne dass es ausgeglichen werden muss.
Gratis-Überstunden also, als Preis für die Freiheit bei der Zeitgestaltung. Dies sei nicht akzeptabel, kritisiert Jean-Christoph Schwab vom Schweizer Bankpersonalverband.
Das ist ein enormes Problem. In vielen Banken wird die Arbeitszeit überhaupt nicht erfasst, auch wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, die das vorschreibt.
Damit Überstunden am Abend oder Mehrarbeit am Wochenende auch tatsächlich erfasst und geltend gemacht werden könnten. Hans-Peter Portmann vom Präsidium des Zürcher Bankenverbandes kontert. Die Arbeitszeiten würden normalerweise aufgeschrieben und Überstunden kompensiert.
Es gibt eine Selbstkontrolle in den Instituten, das heißt, jeder für sich eigenverantwortlich schaut, dass er auch seine Arbeitszeiten mehr oder weniger einhalten kann. Und dort, wo das Verhältnis nicht mehr stimmt, hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die Möglichkeit, seine Überzeit zu kompensieren. Und ich kenne keinen einzigen Fall, wo ein Institut das verwehrt hätte.
Unbestritten ist aber, und das zeigt die Studie von Ulrich Peckruhl ebenfalls auf, dass Angestellte, die flexibel arbeiten und ihre Stunden nicht aufschreiben, häufig länger arbeiten als vertraglich vereinbart und dass sie oftmals auch dann arbeiten, wenn sie krank sind und eigentlich das Bett hüten müssten. Eine Arbeitszeiterfassung sei also nötig zum Schutz der Angestellten.
Die Arbeitszeiterfassung sorgt dafür, dass ich als Angestellter nachweisen kann, dass ich mehr als vertraglich vereinbart gearbeitet habe und entsprechend auch Anspruch auf Ausgleich, sei es finanziell oder durch Freizeit, von Mehrarbeit, Überstunden oder Überzeit einfordern kann.
Gefragt seien aber heute, meint Peckruhl, innovative Lösungen, indem die Angestellten selber zum Beispiel wöchentlich oder monatlich ihre Arbeitszeit dokumentierten, der Arbeitgeber dies aber nur, wenn nötig, kontrolliere. Etwa dann, wenn sich zu viele Überstunden anzuhäufen drohten. Dies wäre auch im Sinn der Sozialpartner in der Bankbranche, die sich nach einem gemeinsamen Pilotversuch grundsätzlich auf eine solche Lösung geeinigt haben. Bankpersonalvertreter Schwab:
Das ist eine Lösung, wo es eine erleichterte Arbeitszeiterfassung gibt, aber unter strengem Kontrolle durch die Sozialpartner. Und das wäre eine gute Möglichkeit, eine Balance zwischen Freiheit für die Angestellten und der Arbeitszeiterfassung zu finden.
Der Ball liegt nun beim Bundesrat, von dem jetzt neue Vorschläge für die Revision der Arbeitszeitverordnung erwartet werden.
Werbung verlagert sich immer mehr ins Internet und immer mehr Menschen surfen mit ihren Mobiltelefonen. Wunderbar finden das die Werber, sie freuen sich darüber, uns auch mobil zu umgarnen. Nur noch lässt sich damit nicht viel Geld verdienen. Raphael von Matt über Versprechen und Risiken der neuen Werbewelt.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen an einem Restaurant vorbei und plötzlich piepst das Handy. So sieht die schöne neue Werbewelt aus, die schon Realität ist für Martin Ries von der Werbe- und Marketingfirma Zanox.
Wir können Ihnen beispielsweise dann und nur genau dann ein Angebot von McDonald's ausstrahlen. Gehen Sie um die nächste Ecke, dort ist ein McDonald's, dort gibt es ein Angebot aktuell für Sie. Kaufen Sie es jetzt.
Weil jedes Mobiltelefon jederzeit mit dem Handynetz kommuniziert, weiß der Werber also immer, wo sein Kunde gerade ist. Ein unschätzbarer Vorteil, den die Branche immer häufiger nutzt. Dazu kommt, dass die Handynutzer im Internet digitale Spuren hinterlassen. Herr X etwa hat den SBB-Fahrplan und die Wetterprognose für Paris aufgerufen. Durch neueste Technologie, sogenanntes Tracking, lesen die Werbefirmen diese digitalen Spuren und schicken dem Kunden nun Werbung für ein Hotel in Paris. Das seien tolle neue Möglichkeiten, sagt Alain Bandle, Geschäftsleiter beim Werbevermittler Publicitas.
Sie haben den Vorteil, dass Sie natürlich den Empfänger relativ gut kennen. Das ist sicher ein Vorteil von den mobilen Geräten, dass Sie viel, viel gezielter auf die zugehen können.
Und Roland Erler, Geschäftsführer des Verbandes der Werbeauftraggeber, erwähnt noch eine dritte Möglichkeit. Die Firmen versuchen immer mehr, mit den Kunden direkt in Kontakt zu kommen und die Kunden so enger an sich zu binden. Zum Beispiel mit einem eigenen Programm für Smartphone, einer sogenannten App.
wo man sich dann als Kunde einloggen kann, wo man Gutscheine hat, wo man sieht, wo der nächste Laden ist, spezielle Angebote nutzen kann, damit wirklich jeder die Werbung kriegt, die er gerade brauchen kann und damit sie dann eben nicht stört, sondern akzeptiert wird, weil dann hat sie Erfolg.
Die Datenspur, die wir im Internet hinterlassen, ist für die Werbewirtschaft also eine Goldgrube. Aber wollen wir, dass immer mehr Firmen immer mehr Daten von uns besitzen? Natürlich müssten die Firmen solche Bedenken ernst nehmen, sagen die Werber. Doch wenn die Kunden eine Gegenleistung erhielten, dann seien sie oft bereit, ihre Daten preiszugeben, ist Roland Erler überzeugt.
Man muss ihnen einfach einen Anreiz geben, einen Nutzen geben. Beim Vielfliegerprogramm sind das irgendwelche Gratismeilen und Städteflüge, die man dann praktisch einlösen kann. Und dann haben alle was davon und das ist dann praktisch ein Win-Win, also beide Seiten profitieren.
Werbung, die zum Ort passt, wo wir gerade sind, und Werbung, die mit unseren Interessen übereinstimmt. Doch diese schöne neue Werbewelt überzeugt noch nicht alle. Gerade die Medienhäuser leiden. Bei Marc Walder, dem Geschäftsführer von Ringier, ist die Ernüchterung groß. Er rechnet vor. Für 1000 Leute, die den Blick auf ihrem Handy lesen, erhält er 50 mal weniger Werbeeinnahmen als für 1000 Leute, die den gedruckten Blick lesen.
Die Leser konsumieren immer mehr auf ihren mobilen Endgeräten. Die Möglichkeit, dies in der Werbewirtschaft zu refinanzieren, ist aber bedeutend kleiner als auf Papier oder sogar auch auf dem stationären Internet. Das ist die Krux für ein Medienunternehmen.
Ein Grund dafür ist, dass die Smartphone-Bildschirme so klein sind. Kleinere Bilder auf kleinen Bildschirmen erzielen eine kleinere Wirkung als große Bilder auf einer großen Zeitungsseite, wissen die Werber. Dennoch geraten sie in Schwärmen, weil sie auf den Handys zielgerichteter werben können. Die Medienhäuser dagegen sehen ihre Fälle davonschwimmen und suchen umso intensiver nach Wegen, um möglichst viel Werbung auf ihre mobilen Seiten zu laden, ohne dass sich die Leser und potenziellen Kunden verärgert abwenden.
Mobil, aber garantiert ohne Werbung, gibt's auch das Echo der Zeit auf srf.ch. Verantwortlich heute Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fellinger.
Radio SRF.